Einen schönen guten Abend bei dritten Event von Musik und der Mandelbaum, das der Mandelbaum Verlag gemeinsam mit dem großartigen Echoraum, in dem wir uns hier befinden, halbjährlich macht. Mein Name ist Martin Birkner, ich bin vom Mandelbaum Verlag und habe dieses Buch eben auch verlegt, das heute besprochen wird oder Thema ist. Es ist von der Barbara Eder, die neben mir sitzt, und heißt Das Denken der Maschine. Barbara hat mehrere Dinge studiert. Ich kenne sie tatsächlich aus dem Philosophiestudium und da haben wir unter anderem über verschiedene Karl nachgedacht, Karl Löwitt, Karl Schmidt, Karl Marx und manchmal auch beim Karl Reiter. Sie hat aber auch noch Soziologie und Informationstechnologie studiert und ohne jetzt reinzuschauen, würde ich sagen, sie ist Autorin, Theoretikerin und Hackerin und schreibt für den Augustin und in anderen Publikationen. Bei der Essaysammlung geht es um das Denken der Maschine, da verrate ich jetzt nicht viel mehr. Der Untertitel lässt eine Annäherung zu Marx, Mumford, Simondon, also drei Denker, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise und zu ganz unterschiedlichen historischen Zeiten über das Verhältnis von Maschinischem und der Gesellschaft nachgedacht haben. Und die Barbara hat in ihren Essays eben versucht, diesen Faden aufzunehmen. Das große Thema ist die Frage, was tun denn die Maschinen für uns, also wie können uns die denn helfen, zum Beispiel weniger zu arbeiten und mehr Zeit für schönere Dinge als die Arbeit zu haben, und wie ist das dann mit der anderen Seite der Medaille, tun sie uns dann nicht vielleicht unterjochen, sind sie ein Teil, zumal in kapitalistischen Verhältnissen, unsere Entfremdung und wie kommen wir möglicherweise da raus. Und dann kommen ja Faucht und Gott, es ist ein Name für ein Kollektiv und eine Singularität, wenn es denn wahr ist, das werden wir sehen. Und im Moment ist es noch so, dass die maschinischen Anteile der Musik noch im Dunkeln sind und wir im Licht. Das wird sich aber dann ändern, das heißt, es gibt womöglich nicht nur was zum Hören, sondern auch zu sehen. Was ich aber schon gehört habe und ihr vielleicht auch auf der Homepage von Maos Rache, ist sehr vielversprechend. Jetzt übergebe ich mal an die Barbara, die vielleicht kurz was zum Buch sagt, beziehungsweise aus dem Buch schon mal vorlässt. Das Denken der Maschine.
Danke dir. Ich freue mich, heute hier sein zu können. Bin gespannt, wann die Maschinen ins Licht eintauchen und welche Musik sie machen werden. Kurz zum Buch. Das große Versprechen bei Karl Marx durch Einsatz von Maschinen ist das auf disposable time, frei verfügbare Zeit außerhalb der gesellschaftlich notwendigen Arbeit. Das Buch nimmt diese Grundthese auf und zeigt, dass dieses Versprechen unter kapitalistischen Bedingungen natürlich nie eingelöst ist, weil durch mehr Maschinen immer nur mehr produziert wird, die Expropriation steigt, während das, was hier an frei werdender Zeit eigentlich verfügbar sein sollte, automatisch diesem kapitalistischen System der Ausbeutung einverleibt wird. Es gibt da einen sehr machtkritischen Denker des Maschinischen oder des Technischen, nämlich Lul Mumford. Vielleicht kennen das einige aus dem Europa Verlag, Mythos der Maschine, Kultur, Technik und Macht, ist ein antiquarischer Schatz.
Und überfordert den Verleger, der das gerne neu herausbringen möchte, weil mit den Papierpreisen das jetzt gar nicht
geht. Ja, dann gibt es natürlich auch noch einiges an Übersetzungsarbeit zu machen, aber ich halte es für einen noch nicht gehobenen Schatz. Der Weltraum ist keine einladende Umgebung. Für eine Existenz unter schwerelosen Bedingungen sind Menschen nicht gemacht. Nicht nur der Gleichgewichtssinn kommt im All schnell abhanden, auch die anfängliche Entlastung der Knochen schlägt anderswo zu Buche. Das tägliche Training gegen den Muskelschwund ist hart und streng getaktet, so wie alle anderen Abläufe bei einer Weltraumstation. Während der Fahrt dorthin muss man das eigene Körpergewicht 4- bis 6-fach ertragen, beim Start der Rakete zieht das Blut in den Adern stark nach unten. Ein Flug ins All beginnt nicht mit einem vitalen Lebenszeichen, er ähnelt einem von christlichen Einsiedlerinnen vollzogenen Einkapselungsakt. Aufgrund der damit verbundenen Strapazen vergleicht der amerikanische Techniksoziologe Lul Mumford die Weltraumreise mit einem Opferritual. Die bemannte Raumkapsel wird zum beweglichen Pharaonengrab, mit dem zur Schau gestellten technischen Equipment verewigt eine unsterbliche Elite sich auf ihrem Flug zu den Sternen. Für Mumford ist der Aufbruch ins All ein Rückfall in die Vormoderne, ihren Gottheiten wurde beim Start nur mehr das Nötigste mitgegeben. Die Grabbeigaben der Apollo 11 waren von Beginn an bescheiden, das Abhärtungsleben zur rigiden Kontrolle des Organismus begann noch vor dem eigentlichen Abflug. Durch immer gleiche Routinen übte die Mannschaft die alltägliche Rückkehr in den Zustand des Anorganischen ein. Dazu heißt es bei Mumford, was die Weltraumtechnik innerhalb der isolierten Kapsel heute schon erreicht hat, kann als zeitweilige Mumifizierung bezeichnet werden. ein Zustand, der nur die Minimalbedingungen bietet, um den menschlichen Körper am Leben zu erhalten oder besser für die Dauer des Fluges vor der Auflösung zu bewahren. Lässt sich die ägyptische Grabkammer zu Recht als statische Rakete beschreiben, dann ist die kosmische Weltraumrakete faktisch ein bewegliches Grab. In beiden Fällen dienen die höchsten Errungenschaften der Technologie dazu, eine menschliche Mumie im Zustand suspendierten Lebens zu halten. Louis Mumfords Ausführungen zu Raumfahrers Leiden, so das dazugehörige Kapitel, finden sich im zweiten Teil seiner Maschinenanthropologie, die im Original den Untertitel The Pentagon of Power trägt. Zu diesem Zeitpunkt wurden einige Teile der im ersten Band noch im Entstehen begriffenen Megamaschine bereits durch elektronische Komponenten erweitert und teilweise sogar durch sie ersetzt. Jenes monströse Konglomerat, das sich transhistorisch fortentwickelt, indem es alles, was sein Funktionieren befeuert, restlos inkorporiert, besteht nicht etwa aus einer kumulativen Ansammlung von technischen Artefakten oder einer Erzählung über die, die sie erfanden. Stattdessen handelt es sich um eine megalomane Ausgeburt des menschlichen Geistes. Mumfords Mythos der Maschine erzählt Geschichten von dieser Zivilisierung und ihren Folgen. Entziehen können wir uns der zur zweiten Natur gewordenen Megamaschine keineswegs. Stattdessen müssen wir zu ihrer Position beziehen und Verantwortung für ihre Verwüstungen übernehmen. Das ist der weitere Absatz, der heißt der geöffnete Mund oder eine andere Geschichte des Werkzeuggebrauchs. Louis Mumford zufolge beginnt die erste Formation der Megamaschine mit dem Bau der ägyptischen Pyramiden um 2600 vor Christus Gestalt an. Dabei handelt es sich um eine archetypische Manifestation eines enormen technischen Apparats, der im Verlauf seiner Geschichte sämtliche Großtechnologien in sich zu einer einzigen Megatechnologie verschmelzen will. Für den Aufbau der Megamaschine, mit der sich zeitgleich auch eine Sozialpyramide etabliert, war der Kult des Gottkönigtums Voraussetzung. Ihre Aufgabe bestand darin, Zitat, das Menschenpotenzial zu konzentrieren und die Organisation zu disziplinieren, was die Ausführung von Arbeiten in nie dagewesenem Ausmaß ermöglichte. Als Ergebnis dieser Erfindungen wurden vor 5000 Jahren technische Aufgaben bewältigt, die sich mit den heutigen Höchstleistungen der Massenproduktion, der Standardisierung und der Planung messen können. Die Ursprünge der Megamaschine sind nicht dem funktionalen Denken des Homo Faber geschuldet, sondern dem technischen Narzissmus, wie Mumford sagt, einer Herrschaftselite, die erste Straßen-, Telefonleitungen und Radiowellentechnologien hervorbringen sollte. Anfangs waren die dazugehörigen Erscheinungen in der Außenwelt im Sinne von sich nachträglich materialisierenden Projektionen noch nicht mit zweckrationalen Zurichtungen verbunden. Am Beginn der menschlichen Entwicklung dominierte das Spiel mit dem eigenen Körper, die Erkundung seiner Funktionen, die Lust daran, Absonderungen und Exkremente zu erforschen und sie symbolisch zu überhöhen, triumphierte über alle anderen Arten der phylogenetischen Erweiterung. So galt die ausgeatmete Luft als Sinnbild der Seele, Halsketten aus Zähnen und Muscheln entstanden, noch vor allem instrumentellen Werkzeuggebrauch. Sie waren von ritueller und ästhetischer Bedeutung, dienten aber auch der Organisation des eigenen Körpers, der als erstes Werkzeug diente. Und dazu heißt es bei Mumford: Mit der beharrlichen Erforschung seiner eigenen organischen Fähigkeiten erhielten Nase, Augen, Ohren, Zunge, Lippen und Sexualorgane des Menschen neue Rollen zugeteilt. Ihre Hand war nicht mehr ein bloßes, verhorntes und spezialisiertes Arbeitswerkzeug. Sie streichelte den Körper des Geliebten, hielt das Kind eng an die Brust, vollführte bedeutsame Gesten, drückte im gemeinsamen Ritual oder im vorgeschriebenen Tanz ein in anderer Form nicht mitteilbares Gefühl von Leben oder Tod, Erinnerung an die Vergangenheit oder Angst vor der Zukunft aus. Mumford konzipiert den Frühmenschen als experimentierfreudiges Wesen, seine Hände lernte er in vielfältiger Weise zu gebrauchen. Körpereigen und weltzugewandt zugleich erweiterten sie nach und nach seine Handlungssphäre. Im Greifen nach den Dingen eignet die Hand sich die Außenwelt aktiv an und wird so zum Agens ihrer Umgestaltung. Ihre Verlängerungen, vom Pinsel bis zum Zepter, von der Axt bis zum Handschuh, blicken auf das feingliedrige Netz aus Sehnen und Nerven zurück, was im Umgang mit Faust und Fingern präziser machte. Die behutsame Erkundung des Selbst wurde zu einem kontinuierlich voranschreitenden Prozess der Selbsterweiterung. Nicht nur für Louis Mumford, auch für Friedrich Engels hatten die Ausläufer der oberen Extremitäten maßgeblichen Anteil an dieser Menschwerdung des Affen. Ein recht bekannter Text von Friedrich Engels. Für Letzteren waren sie aber vor allem Organe des Produzierens. Der Boden, den Menschenhände bearbeiteten, erweiterte anfangs den eigenen Körper. Mit der Einführung des Privateigentums wurde diese Verbindung erstmals gekappt. Die beackerte Materie tritt den Arbeitenden nunmehr als fremd gegenüber, die Art und Weise, sie zu bebauen, veränderte sich fundamental. Die Welt, die Menschen mithilfe ihrer technischen Hilfsmittel gestalten, liegt nun nicht länger in ihren Händen. Lou Mumford zufolge waren die ersten Werkzeuge keine einfachen Organerweiterungen, vielmehr handelt es sich dabei um zerebrale Extensionen, die in einer Vielzahl an physischen Artefakten Gestalt annehmen konnten. Diese Hervorbringungen des menschlichen Geistes, da ist Mumford stark Idealist, dienten in Zuständen unsicheren Seins als Mittel der Selbstvergewisserung, denn in Gedanken war der Mensch niemals nur bei der Arbeit. In Ritualen und magischen Praktiken, die neurotische Konflikte in seinem Inneren kalmierten und das Unbewusste seiner Träume kanalisieren sollten, fand er mehr Bestätigung als im Gebrauch erster Steinwerkzeuge, so zumindest Lou Mumford. Ihre Wichtigkeit als Arbeitsgegenstände werden bis heute überschätzt, weil soziale Organisationsformen und politisches Handeln in Sammlerinnengesellschaften im Nachhinein kaum mehr materielle Spuren hinterlassen haben. Tätowierungen und Hauteinritzungen belegen indes, dass der Werkzeuggebrauch niemals nur auf die Erweiterung eines begrenzten Nahrungsangebots abzielte. Pfeil und Speer dienten nicht zwangsläufig der Vorbereitung auf die Jagd und bis heute gibt es Gemeinschaften, die sich, anstatt zu jagen, ausschließlich von Datteln, Kokosnüssen und Brotfrüchten ernähren. Bei der gemeinsamen Arbeit, zu der Mumford auch das Sammeln von Informationen zählt, erwarben die Finderinnen und Erzeugerinnen noch eine ganz andere Fähigkeit, die sich untereinander zu verständigen. Ihre Werkzeuge hatten sie von allzu großen Kraftanstrengungen befreit, sie öffneten ihnen nun den Mund. Die Entlastung der Knochen schuf Raum für die Zeit des Tanzes und der Feste, sie machte es möglich, erste Bedürfnisse abseits der Nahrungsaufnahme zu artikulieren. Aufgrund ihrer kommunikativen Fähigkeiten unterschieden die Menschen sich fortan von werkzeugbenutzenden Tieren, ihrem Vergleich zu dem des Affen stark modifizierter Kehlkopf ist auch für Friedrich Engels ein schlagendes Indiz dafür, dass sie nun einander etwas zu sagen hätten. In diesem Vermögen wächst der Mensch über sich hinaus und seine Sprache ist dahingehend ein distinkteres Kriterium als sämtliche Ansammlungen von Handäxten, Mikroskopen und Pflügen, die gemeinhin als Belege für den Übergang zu einer anderen Entwicklungsstufe herangezogen werden. Die Megamaschine des 20. Jahrhunderts reduziert menschliches Sprechen hingegen erneut auf das Signalhafte des Kommandos. In ihr vollzieht sich Verständigung als stummes Standhalten unter Androhung des Todes. Die Raumfahrtsrakete ist deshalb nicht nur Pharaonengrab, sondern auch ein Abschied von dem, was Lou Mumford den Menschen nannte. Marx zufolge sind Maschinen hochentwickelte Formen von Werkzeugen, die im Zuge der industriellen Revolution miteinander kombiniert und ineinander verschränkt wurden. Die Werkzeugmaschine verallgemeinerte den durch die Arbeiterinnen individuell mitbestimmten Werkzeuggebrauch. Die Bewegungsmaschine sorgte für ihren Antrieb, bei dem lokale Ressourcen wie Wasser und Muskelkraft zunehmend durch universalere Formen von Energie ersetzt wurden. Als drittes Element kommt der Transmissionsmechanismus hinzu. Seine Funktion beschränkte sich nicht allein darauf, elektrische Energie zu übertragen, vielmehr determinierte er die Logik des gesamten Produktionsprozesses. Es gab die Bewegung für sämtliche Arbeitsschritte vor und definierte damit für die Herstellung eines Produktes benötigten Algorithmus in analoger Form. Die automatische Maschinerie folgt seither einem festgelegten Programm. Und dazu heißt es bei Marx, ein System der Maschinerie beruht nun auf bloßer Kooperation gleichartiger Arbeitsmaschinen wie in der Weberei oder auf einer Kombination verschiedenartiger wie in der Spinnerei, bildet an und für sich einen großen Automaten, sobald es von einem sich selbst bewegenden ersten Motor getrieben wird. Weit entfernt von einer Emanzipation gegenüber organisch auferlegten Schranken, schreibt das Ensemble der technischen Maschinerie den Arbeitenden nunmehr vor, wie sie zu handeln haben. Unter Bedingungen der kapitalistischen Warenproduktion sind ihre Körper fast vollständig determiniert. In Lou Mumfords Megamaschine hat diese Fremdbestimmtheit ein Pendant. In ihren Grundzügen bestehe diese aus einer Kombination resistenter Teile, die über je spezifische Funktionen im gesamten Ensemble verfügen und, Zitat, streng auf die Ausführung begrenzter Aufgaben zugeschnitten sind. Anders als im Kontext der cinematischen Theorie des Berliner Maschinenbauprofessors Franz Rollot untersteht dieser Maschinenpark, der Maschinenpark des Kapitalismus, nicht nur mechanischen, sondern auch menschlichen Kontrollinstanzen, die in ihren Sanktionen drakonisch sein können. Und hier Zitat bei Mumford, die Peitsche des Aufsehers sicherte Konformität, heißt es dazu in Mythos der Maschine. Exakte Anweisungen und hierarchische Machtverhältnisse kennzeichnen die Arbeitsbedingungen im Maschinengefüge. Die dazugehörige Kommunikationsstruktur ähnelt den Befehlsketten von Militär und Armee. Mathematische Aspekte der Mechanisierung, etwa Wägen und Messen, standen am Beginn der technischen Entwicklung. Vormals rituell praktizierte Formen der Wiederholung fanden in repetitiven und geisttötenden Aufgaben nunmehr in Ausdruck. Die ersten Mobilisierungen der Maschinenglieder waren Mumford zufolge ein Werk der Zwangsarbeit, als Zitat, Form von Sklaverei und Lohnarbeit, unter Androhung von Hunger und Gefängnis. Forciert durch unterschiedliche Ideologien, die den ägyptischen Priesterkult beerbten, wurde die tägliche Arbeit bald zur inneren Pflicht. Die protestantische Ethik ist eine jener Lebensauffassungen, die mithilfe eines technischen Tricks der Statusfeststellung ihren Anhängerinnen nicht länger schlaflose Nächte bereiten sollte. Im Rahmen dieser religiösen Lehre, das krampfhafte Anklammern an die Arbeit bereits den Index einer möglichen Auserwähltheit mit sich, der Profit, den sie abwirft, gilt vor Gott nicht länger als verwerflich. Viele der Gewohnheiten, die Max Weber für ein Produkt des calvinistischen Protestantismus des 16. Jahrhunderts hielt, waren Louis Mumford zufolge schon im mittelalterlichen Zisterzienser Kloster angelegt. Martin Luthers fanatisch angeschlagene Thesen gegen Ablasshandel und Wucher, historisch gingen diesen die freien Reden der Waldenser und Wiklifiten voraus, gelten niemals stärkeres Fanal gegen die sich im Gang befindliche kapitalistische Akkumulation als sämtliche Handlungen hinter katholischen Klostermauern. Anders als die Adeptinnen von zur Verweltlichung neigenden religiösen Lehren erfanden die auf freiwilligen Verzicht abonnierten Benediktinermönche schon im 11. Jahrhundert erste arbeitssparende Maschinen und legten damit den Grundstock für weitere Mechanisierungen. Mit dem Gebrauch einfacher Werkzeuge, Meißelsägen, Hämmer und Holzschnitten wurden die Glieder der Megamaschine in Bewegung gesetzt. Für ein vollständiges Funktionieren reichte dies jedoch noch nicht aus. Um die Maschinerie zu mobilisieren, mussten die mechanischen Kräfte in ihrem Inneren erst sozialisiert werden. So nennt das Mumford, der hier diese Idee hat, dass aus der Maschine eine Gesellschaft wird oder dass es da einen Transfer gibt. Sichtbar wird die zuvor bloß archetypische Formation zu einem Zeitpunkt, als die Organisation des menschlichen Zusammenlebens sich vollends zu ihren Gunsten verändert hatte. Und dazu heißt es bei Louis Mumford, zweierlei war notwendig, um die Maschinen in Gang zu setzen. Eine verlässliche Organisation des Wissens, des Natürlichen und des Übernatürlichen und eine hochentwickelte Struktur zur Einteilung, Vermittlung und Durchführung von Befehlen. Das erste war in der Priesterschaft verkörpert, ohne deren Hilfe die Institutionen des Gottkönigtums nicht entstanden wäre. Das zweite in der Bürokratie. Beides waren hierarchische Organisationen, an deren Spitze der Hohepriester und der König standen. Ohne ihre vereinten Anstrengungen konnte der Machtkomplex nicht wirksam funktionieren. Diese Voraussetzungen sind noch heute gültig, obgleich die Existenz automatischer Fabriken und computergesteuerter Einheiten sowohl die menschlichen Komponenten als auch die religiöse Ideologie verschleiert, die auch für die Automation lebenswichtig ist. Zitat Ende. Die Megamaschine baut auf der dem menschlichen Körper immanenten Produktivität auf und hat diesen im Verlauf von 5000 Jahren in eine Art kollektiven Organismus verwandelt. Währenddessen wurde sie funktional ausdifferenziert. Wenn sie Arbeitsmaschine ist, verfolgt sie profitgetriebene Unternehmungen, als Militärmaschine hingegen steht sie im Dienst der Zerstörung. Erst dann, wenn all ihre ökonomischen, bürokratischen und politischen Komponenten ineinandergreifen und erste Synthesen bilden, nennt Louis Mumford sie Megamaschine. Gestalt nimmt dieser Apparat diametral zu den im 19. Jahrhundert aufkommenden Maschinentheorien nicht etwa als Organprojektion oder Ersatz an, indem man wie auch immer geartetes Wesen des Menschen sich erkennen will. In der Megamaschine kann man weder hervorbringen noch herstellen, ihr geht es um die Vernutzung ihrer Untergebenen und die Aufrechterhaltung von Macht. Von der bei Martin Heidegger teleologisch gedachten und mit der Absicht auf einen linearen Kulturfortschritt verbundenen Technologieentwicklung unterscheidet Mumfords Konstruktion sich vor allem durch das offensive Zuschaustellen ihres sozialen Sinns. In ihr komme ein technologischer Exhibitionismus, wie es bei ihm heißt, unverhohlen zum Ausdruck, der keine Entäußerungen über die Kanäle des Unbewussten benötige. Die Megamaschine ist eine Herrschaftsform, die den Untergebenen absolute Unterwerfung abverlangt, sie verändert keine Seinsweise, stattdessen ist sie Ausdruck der zugrunde liegenden Machtverhältnisse. Unproduktive Verausgabung und absolute Pauperisierung koexistieren in ihren Mitten. Von nun an war die zivilisierte Gesellschaft in zwei Hauptklassen geteilt. Eine Mehrheit, die zu einem Leben harter Arbeit verdammt war und nicht nur arbeitete, um davon leben zu können, sondern um die Bedürfnisse der Familie und der unmittelbaren Gemeinschaft hinaus einen Überschuss zu produzieren, und eine vornehmere Minderheit, die manuelle Arbeit in jeder Form verachtete und deren Leben der verfeinerten Ausübung von Muße gewidmet war, um Thorsten W. Behn's sardonische Charakterisierung zu gebrauchen. Zugegeben, ein Teil des Überschusses floss der Förderung öffentlicher Arbeiten zu, die Anschichten der Gesellschaft zugute kamen. Doch ein viel zu großer Teil davon verwandelte sich in privaten Prunk, Luxusgüter und prahlerische Verfügung über eine große Armee von Dienern, Gefolgsleuten, Konkubinen und Mätressen. In den meisten Gesellschaften aber wurde der wohl größte Teil des Überschusses dazu verwendet, die militärische Megamaschine zu füttern, zu bewaffnen und instand zu halten. Letzter Abschnitt heißt Prometheus im Schaltkreis. Zitat: In meiner Jugend las ich Modern Electrics und die neuen Mittel der drahtlosen Kommunikation nahmen meine Jünglingsfantasien gefangen. Nachdem ich meinen ersten Radioapparat zusammengebastelt hatte, war ich hocherfreut, als ich tatsächlich Botschaften von nahegelegenen Stationen empfing, und ich fuhr fort, mit neuen Geräten und Anschlüssen zu experimentieren, um noch lautere Botschaften von weiter entfernten Senderstationen zu empfangen. Mumford bereut es, das Morse-Alphabet erst während seiner Zeit als Funker bei der Marine erlernt zu haben. Seine Polemik gegen Marshall McLuhan, der sich unkritisch mit dem Medium begnügte, dessen Botschaft er nicht verstand, entzündete sich vor allem daran, dass mit dieser Haltung das Vertrauen in die gegenwärtigen Megatechniken blind bestärkt werde. No, the medium is not the message. Im saloppen technokratischen Mystizismus Marshall McLuhans kommen nicht nur die tägliche Überforderung angesichts komplexer werdender Technologien zum Ausdruck, er ist auch weit entfernt vom emanzipatorischen Anliegen, den Schleier des Unwissens zu zerreißen und die Technologieentwicklung in die Arena politischen Handelns zu rücken. Mit Mythos der Maschine hat Lou Mumford diesen Versuch früh unternommen. Der Glaube an technologischen Fortschritt ist für ihn nicht mehr als eine irrationale Erwartungshaltung angesichts des drohenden Atomwaffentodes, der Widerstand dagegen steckt jedoch ebenso im Getriebe. Mumfords Bartleby verneint stumm, weil er weiß, wo er steht. Zu den aktiven FlüchterInnen aus den megatechnischen Wüsten des 20. Jahrhunderts zählt Lou Mumford die Anhänger der Hippie-Bewegung. Für sie brachte er große Sympathien auf, aus gutem Grund. Nochmal ein kleines Zitat. Die rebellischen Arbeitsunwilligen von heute, die langweilige Jobs für bürokratisierte Akademikerposten und entwürdigenden Militärdienst ablehnen, stehen auf der Seite des Lebens. Mit ihrem letzten verzweifelten Versuch, ihre Identität und ein natürliches Leben wiederzugewinnen, und sei es auch nur, indem sie sich trotzig ihre Haare lang wachsen lassen und modische Dinge und die dem Anpassungswilligen angebotenen finanziellen Vorteile ablehnen, zeigen sie, dass sie lebendiger sind als jene, die nur versuchen, das Beste für sich herauszuholen. Zitat Ende. Mumford selbst zog dem Rückzug in Thoreaus Holzblockhütte den Blick hinter die Fassade vor. Sein Prometheus hängt im selbstgebauten Schaltkreis. Er ist nicht der autarke Self-Made-Man voller Einfallsreichtum und Tatendrang, der den Göttern das Feuer stahl und zur Strafe dafür an einen Felsen gekettet wurde. Seine Freiheit von ihren Fesseln und damit auch von jenen der Megamaschine fürchtet er insgeheim mehr als den Adler, der täglich von seiner Leber aß. Mit dem Feuer, als Inbegriff aller technischen Errungenschaften, schenkte Prometheus den Menschen jedoch nicht nur ein Mittel zur Selbstermächtigung, er lieferte auch die Gebrauchsanweisung mit. Ohne Gefahren keine Gaben, andernfalls wäre Fortschritt bloß Verhängnis. Die Geschenke des Prometheus haben die Menschen seither nicht nur beschämt, also das ist Günther Anders, ihr täglicher Umgang damit beschränkte die anfangs in sie gesetzten Hoffnungen radikal. Lou Mumford, der sich selbst ein Radio baute, hat damit niemals Heilserwartungen verbunden. In der Vergangenheit suchte er nach neuen Verbündeten und stellte fest, dass Prometheus einen Zwilling hatte. Vielleicht war Orpheus der erste von beiden, der den von seinem Bruder für die Jagd präparierten Bogen benutzte. Als Straßenmusiker in der Unterwelt strich er die Saiten eines Musikinstruments mit einem späteren Kriegsgerät. Danke.